Und deswegen, ja, gesellschaftlich ist meine Forderung, so laut zu werden dagegen und einfach zu verstehen, wir können alle von Armut betroffen sein, auch wenn wir es gerade nicht sind. Und deshalb jetzt schon die Weichen zu stellen dafür, dass es passieren könnte und zu sagen, wir wollen, dass in einem Land wie Deutschland Menschen ein okayes Leben führen. Das ist keine radikale Forderung, dass Leute die Basics des Alltags, nur ein Dach über den Kopf, essen, von A nach B zu kommen und ein bisschen Würde im Sinne von Zugehörigkeit, Kultur, soziales Leben, das sind wirklich die absoluten Basics und die sollten wir doch jedem gönnen können in so einem reichen Land wie Deutschland.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Häusler und ich habe sensationelle Neuigkeiten. Dies hier ist nämlich der Start einer neuen Kopfsalat-Staffel. Es handelt sich um eine Sonderedition zum Thema Einsamkeit. Und wir werden in Doppelfolgen über Einsamkeit und Migration sprechen, über Einsamkeit und Jugendfrust und noch über viele weitere Themen. Los geht's heute mit Einsamkeit und Armut. Beides Themen, über die man kaum genug reden kann, finde ich, und die mehr miteinander zu tun haben, als man vielleicht manchmal denken mag. Deswegen eine kleine Einordnung vorweg. Einsamkeit wird in der psychologischen Forschung als subjektives Beziehungsdefizit verstanden. Sie entsteht, wenn Menschen eine negative Diskrepanz zwischen den sozialen Beziehungen, die sie sich wünschen, und den Beziehungen, die sie tatsächlich erleben, wahrnehmen. Also wenn man zum Beispiel weniger Freunde hat, als man sich wünscht. Und Armut, da gibt es natürlich selbstverständlich auch eine Definition. Wir leben ja hier schließlich in Deutschland. Als relative Einkommensarmut bezeichnet man Haushaltseinkommen, die unter 60% des mittleren Nettoeinkommens liegen, also dem Median. Das heißt, die Armutsgrenze lag 2024 bei ungefähr 1.381 Euro netto für Alleinstehende und 2.900 Euro für Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren. Armut ist aber natürlich viel mehr als nur bloße Zahlen. Sie beschreibt nämlich zum Beispiel auch eine mangelnde Teilhabe und natürlich eine soziale Ausgrenzung. Und wie schon erwähnt, hängt beides durchaus miteinander zusammen und man spricht in dem Zusammenhang von einer zirkulären Beziehung. Das bedeutet, dass Armut die Einsamkeit verstärken kann und die Einsamkeit wiederum die Armut stabilisieren und auch verschärfen kann. So, soweit zu den Zahlen und Fakten und jetzt endlich zu dem Menschen, der mir gegenüber sitzt. Sie wurde 1992 in Bukarest in Rumänien geboren und kam mit 6 Jahren nach Deutschland in die kleine Stadt Bad Säckingen. Ihre Mutter ist Rumänin, ihr Vater ist Iraner. Nach dem Abi ging sie nach Frankfurt am Main und studierte später an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Medien-, Kommunikations- und Politikwissenschaft. Sie wurde, würde ich sagen, oder zumindest in meiner Wahrnehmung bekannt als bis dahin einzige weibliche Chefredakteurin eines Hip-Hop-Mediums, nämlich dem Splash Mag. Heute ist sie Journalistin, Moderatorin, Autorin und Podcasterin, arbeitet viel zu gesellschaftlichen Themen, darunter auch psychische Gesundheit. Sie hat nämlich auch einen Podcast zum Thema mentale Gesundheit und der heißt Danke gut. Für ihre Arbeit als Journalistin wurde sie ziemlich oft schon ausgezeichnet, zum Beispiel zur Musikjournalistin des Jahres beim International Music Journalism Award. Und sie war unter den Top 30 unter 30 Journalistinnen vom Medium Magazin. Ich bin gleich durch. Und aktuell hat sie gerade ihr Buch Das können wir uns nicht leisten, was es bedeutet, in Deutschland arm zu sein, veröffentlicht. Und in dem spricht sie ziemlich offen und ehrlich über ihr Aufwachsen in ärmlichen Verhältnissen. Wie passend zu unserem heutigen Thema und damit ganz herzlich willkommen, Miriam Davutwandi.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke, dass du da bist und danke für die Geduld. Es war jetzt doch ein bisschen mehr Text, bevor wir loslegen.
Ich stelle dich das nächste Mal ein, wenn ich wieder eine Bewerbung schreiben muss. So sehr, sehr präzise recherchiert.
Na und dennoch, trotz der Länge, dann halt eben immer nur ein Minimalausschnitt aus dem, was einen Menschen ausmacht. Klar. Aber so, dass die Zuhörenden, die wenigen, die dich nicht kennen, so ein bisschen auch so einen Eindruck haben, so wer sitzt denn da überhaupt? Stichwort, wer sitzt denn da überhaupt? Hast du uns ein kleines Highlight mitgebracht aus der vergangenen Woche, das dich begleitet hat, ein Erlebnis, was dich irgendwie ein bisschen mehr beschäftigt hat?
Es war eine sehr highlightreiche Woche, die nicht eine normale Woche in meinem Leben war. Ich habe eben das Buch rausgebracht, das kam jetzt erst vor ein paar Tagen raus. Da war auch die Buchpremiere, ich war auf der Buchmesse. also so viel ist jetzt auch seit Jahren nicht mehr in meinem Leben in einem Jahr, in einer Woche passiert. Genau, deswegen zum Beispiel die Premiere letzte Woche, da waren meine Eltern dabei, um die geht es ja auch ganz viel im Buch. Ja, das war alles sehr emotional, meine Freunde waren da, wir haben alle die ganze Nacht durchgeheult, also das war schon auf jeden Fall ein Highlight und ein Moment, der sich wahrscheinlich jetzt erstmal paar nicht wiederholen wird. Vielleicht bei meiner Hochzeit oder so, es hat sich auch angefühlt wie eine Hochzeit.
Ja, ist wahrscheinlich so ein Äquivalent, ein Album zu veröffentlichen oder so, wo man dann sehr lange dran gearbeitet hat. An so einem Buch schreibt man auch nicht an zwei Wochenenden.
Ja.
Und dann ist das auf einmal raus und die Welt macht damit, was sie will. Ey, und Eltern stolz machen und so ist auch immer was Besonderes. Oder sie teilhaben zu lassen. Ja, schönes Highlight.
Voll, oder?
Ja.
Finde ich auch.
Oder schöne Highlights. Highlights. Ich auch ein kleines Highlight. Ich war am Samstag ich war berufsbedingt bei einem Popkonzert und neben mir auf dem Platz war ein kleines Kind. Die war ungefähr so 5, 6 und das war ihr erstes Konzert, weißt du, so mit Schallschutzkopfhörern. Mhm. Und das war fast interessanter als das Konzert, weil die natürlich so geflasht war. Es war Uber Arena, das heißt, es war eine große Inszenierung. Die war so drin und du hast gesehen, dass sie so mit all ihren Sinnen davon gefesselt war und so ganz automatisch alles gemacht hat, was um sie herum passiert ist. Wenn die Leute mitgeklatscht haben, hat sie mitgeklatscht. Wenn die Hände hoch und nach links und rechts, hat sie halt mitgemacht. Und es war echt total toll zu sehen, wie ungefiltert das die Musik und die Inszenierung ihre Wirkung entfalten konnte.
Was war das denn für ein Konzert?
Das war das Clouseau-Konzert. Was auch wirklich ein saugutes Popkonzert.
Glaube ich auch familientauglich.
Es ist auch, hat man auch gesehen, es ist auch familientauglich. Ja. Genau. So, die Kopfhörer waren nicht, um sie von den Texten fernzuhalten.
Ja, vom Schall.
Genau. Miriam, viele Menschen, oder ich würde sogar sagen, die meisten Menschen mit einer herausfordernden Vergangenheit lassen diese eher lieber hinter sich. Du hast jetzt mit dem Buch, bist eher den Schritt gegangen, das aufzuarbeiten und das zu thematisieren. Warum bist du den Schritt gegangen?
Das mit dem Hinter sich lassen, da ist schon was dran. Da spreche ich im Buch ja auch ganz viel von, da geht es ja dann eher um so einen sozialen Aufstieg beispielsweise. Das machen ja dann auch ganz viele Leute, dass sie zum Beispiel ihre soziale Herkunft komplett verleugnen. Ich verstehe auch, warum man das tut. Es ist halt schmerzhaft. Die Gesellschaft sagt einem ja auch immer, man soll sozial aufsteigen. Arme Menschen sind extrem stigmatisiert. Natürlich sagt man dann irgendwann, hey, ich möchte das komplette Gegenteil. Und ich glaube, jeder, der mal in Armut gelebt hat, der will da einfach raus. Der will einfach raus und auch, man sagt ja auch immer, ja, Geld macht nicht glücklich. Nee. Wenn man einmal kein Geld in seinem Leben hatte und das wirklich auf Dauer, dann weiß man, wie glücklich das macht und wie unglücklich die Abwesenheit von Geld einem macht. Deswegen, will man eigentlich von weg und will oft nichts mehr mit zu tun haben. Ganz oft sind eben diese Leute selber dann total abfällig gegenüber anderen Menschen, weil sie sich denken, ja, ich hab's doch jetzt aber geschafft, mach du doch auch. Und es wird uns ja allen eingetrichtert, dieses jeder ist seines Glückes Schmied und so weiter. Ich habe mich damit beschäftigt, einmal, weil das tatsächlich für mich, ich würde schon sagen, ein traumatisches Erlebnis auch war, arm aufzuwachsen. Ich habe das Gefühl, ich musste das nochmal für mich auch aufarbeiten. Ich habe jetzt sehr viel hochgeholt und habe mir auch gesagt, wenn ich mir irgendwas kaufe, jetzt von dem Buchverkäufen, wenn das gut läuft, dann eine Traumatherapie tatsächlich, weil es hat echt viel hochgeholt. Es hat auch viele Gespräche mit meiner Familie hochgeholt. Das macht man nämlich auch oft in Familien, in denen nicht viel Geld da ist, dass man nicht spricht über eigene Probleme, um sich gegenseitig zu schützen. Einmal meine Eltern mit mir nicht, damit ich nicht mitbekomme, wie ernsthaft die Situation wirklich ist, wie rot die Zahlen auf dem Konto wirklich sind. Und ich natürlich, damit ich sie nicht noch mehr belaste, während ihre 2, 3 Jobs ackern. Und das hat auch nochmal viel aufgemacht. Ja, und eigentlich habe ich es geschrieben, schon einmal für mich, für mein inneres Kind, ehrlich gesagt. Auch natürlich so ein bisschen als Genugtuung, weil ich ganz viele Lehrer und Lehrerinnen hatte, die sich mir meinen Weg gestellt haben. Also da bin ich leider echt sehr nachtragend und komme auch 20 Jahre später nicht klar und will denen das so zurückgeben. Da bin ich echt so ein bisschen rappermäßig drauf und will das allen beweisen. Aber tatsächlich auch, weil mich einfach seit Jahren schon immer die Medialnarrative so genervt haben, wie über arme Menschen gesprochen wird. Auch jetzt gerade, wenn wieder Herr Merz davon spricht, dass wir alle mehr arbeiten sollten, von Sozialschmarotzern spricht, dass Bürgergeldempfänger ja einfach keinen Bock hätten und so weiter. Ich finde, da gibt es so wenig Gegenrede und auch deshalb war für mich einfach wichtig, so wenn ich schon dieses Privileg habe, schreiben zu können und das haben sehr, sehr wenige Menschen mit einer Laufbahn wie ich, dann muss ich das irgendwie nutzen und da auch wirklich gegenhalten.
Ja. Danke, dass du das gemacht hast. Trotzdem, also man kann, glaube ich, erahnen, was das heißt, da irgendwie nochmal auch so in Situationen reinzugehen, in den Schmerz reinzugehen und so. Ich kann dir berichten, dass auch nach 40 Jahren man noch sehr wohl die Sprüche der Lehrer in den Ohren hat und auch das. Aber wenn man das in eine gute Motivation umändern kann, weißt du, und sagen kann so, wisst ihr was, ihr lagt falsch und ich beweise euch das immer wieder. So. Du beschreibst ja in dem Buch viele, viele alltägliche Situationen. Also du schreibst über Freundschaft, du schreibst über Dating, über Freizeit. Was würdest du denn sagen, wo ist denn dir im Alltag deine sozialen Verhältnisse am meisten bewusst geworden oder wo wurden sie dir am meisten bewusst gemacht? Mhm. Weil oft ist es ja auch eine Zuschreibung von außen oder ein Umfeld, die Situation schafft.
Total. Also wo es am meisten war, kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich kann eher sagen, wo es zuerst war. Mhm. Das war in der Schule. Das ist ja so der Ort des Vergleichens und Verglichenwerdens. Und wie du schon sagst, es kommt natürlich von außen. Es ist ja das System Schule, was vergleicht. Und klar, natürlich auch da, weil einfach andere Menschen da sind, auf die man trifft. Weil wenn man so in seiner kleinen Blase ist, also zu Hause, dann fällt es einem vielleicht gar nicht so auf. Und Armut ist ja auch immer relativ. Ich spreche auch von relativer Armut in Relation zu dem Land, in dem man lebt, zum Ort, auch zum eigenen Umfeld. Und da muss ich auch sagen, du hast ja schon erwähnt, ich bin ja die ersten 6 Lebensjahre in Rumänien groß geworden und das ist ja ein Land, das kennt man als eher ärmliches Land, aber da ist es mir null aufgefallen, weil einfach alle gleich gelebt haben. Wir hatten alle die gleiche kleine Blockwohnung, keiner ist irgendwie Auto gefahren, wenn dann irgend so ein klapprigen Dacia, also irgendwie sind alle gleich gewesen und mir ist es erst dann aufgefallen im Vergleich zu Menschen, die viel mehr hatten, als wir dann nach Bad Säckingen gekommen sind und da diese breite Palette da war an zum Beispiel an Wohnformen von Sozialbau, wo wir gewohnt haben. Ich würde sagen, darunter war vielleicht noch so Asylantenheime und sonst gab es eigentlich nichts Schlimmeres, in dem man hätte wohnen können, bis hin zur breiten Palette, sogar zur Villa hoch. Also da gab es wirklich alles auf einmal und da war der Vergleich natürlich riesig. Und wo kommt man das erste Mal mit Menschen in Kontakt, dass man sich trifft und die vielleicht auch nach Hause begleitet? Naja, meistens in der Schule, da lernt man seine ersten Freunde und Freundinnen kennen und es war bei mir eben auch so ein da dann zu Besuch zu kommen und zu merken, boah, hier sieht's ganz anders aus als bei uns. Die lade ich zu mir lieber nicht ein. Das war so das Erste. Und natürlich eben in der Schule, als ich dann auch direkt schon bei der Einschulung gemerkt habe, meine Schultüte ist definitiv ein bisschen gammeliger als die der anderen. Meine Schulsachen sehen ein bisschen anders aus. Meine Klamotten sehen anders aus. Wir sprechen anders. Wir fahren halt nicht mit dem Auto zur Schule, sondern laufen, weil wir keins haben. Das sind, glaube ich, so die Momente, wo es so zumindest zuerst sehr bewusst wurde.
Mhm. Ja, super interessant, dass du es sagst, weil das ja so viel aussagt, was es auch macht mit einem Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Also es ist eben großer Unterschied, wo ich mich dann aufhalte und ja, gibt es eine Vergleichbarkeit oder auf welcher Ebene findet die Vergleichbarkeit statt? Total interessant. Würdest du sagen, es gibt Bereiche, wo Armut besonders stark wirkt, aber gar nicht so sichtbar ist?
Boah, in vielen. Auch da könnte ich mich jetzt nicht auf einen Bereich festlegen. Ich glaube, das ist auch ein Kapitel im Buch, um jetzt auch wieder auf das zurückzukommen, schon im Zwischenmenschlichen, im Persönlichen, also Freundschaften, eben auch Dating, alles, was irgendwie mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat. Ich glaube, da denkt man oft nicht dran, weil ich glaube, die meisten Leute von sich ausgehen, dass sie vorurteilsfrei sind, was das Thema angeht. Die meisten Menschen gehen, glaube ich, davon aus, dass es ihnen eigentlich egal ist, ob ihr Gegenüber weniger Geld hat. Ist es vielleicht vordergründig, aber das äußert sich trotzdem durch so Mikroverhaltensweisen und die beschreibe ich dann ja auch. Also ich habe sowohl mit Menschen Freundschaften und Beziehungen geführt, die viel mehr Geld hatten als ich, als auch weniger und in beiden kam es zu verschiedenen Problemen, würde ich sagen. Also bei Menschen, die weniger Geld hatten, da war ich teilweise die Person, die ein schlechtes Gefühl ausgelöst hat, da war ich dann aber auch die Person, die sich teilweise wie so eine Klassenverräterin manchmal auch gefühlt hat. Die Person, die sich zum Beispiel später in Beziehungen auch aufgeregt hat, wenn mein Partner weniger Geld zur Verfügung hatte, weil ich dachte, Mann, jetzt hatte ich schon mein ganzes Leben lang keins, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich okay das erste Mal verdiene und jetzt kann ich schon wieder keine Dinge unternehmen. Jetzt erinnert mich das schon wieder an uns zu Hause, wo es auch nie Urlaube, Ausflüge oder sonst was gab, wo ich dann auch irgendwie so sauer wurde unterschwellig, so warum, wir sind doch jetzt schon 30, warum kannst du jetzt nicht irgendwie selber an deiner Situation was ändern? Also ich war auch schon in dieser Position, war aber auch die längste Zeit eher mit Menschen mit viel mehr Geld befreundet und das sorgt zu extremen Minderwertigkeitsgefühlen, das Gefühl, dass man nie so richtig dazugehört, aber auch, dass man wirklich nicht teilhaben kann an vielen Sachen. Also Ausflüge, auch als Kind schon, Ausflüge, Kinobesuche, auch nur ein Eis essen im Sommer, das sind schon Sachen, wo man sich extrem schämt, wenn man nicht mitmachen kann und dann auch ganz oft lügt, ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich gelogen habe, dass ich irgendwo nicht hin kann, weil ich krank bin, weil ich nicht darf oder was auch immer. Hab meine Eltern auch als viel strenger dargestellt, als sie es eigentlich sind, um das so ein bisschen auf sie zu schieben. Damit nicht klar wird, warum ich jetzt zum Beispiel den Typen, den ich seit eigentlich einem Jahr gut finde, nicht zu uns nach Hause einladen möchte. Warum ich jetzt nicht feiern gehen kann am Wochenende mit meinen Freunden. Das waren ganz oft Ausreden, um nicht klar zu machen, wir sind eigentlich arm, weil nach außen kann man sich noch ein bisschen anders verkaufen. Durch Kleidung und Sprache kann man noch viel verstellen, aber sobald es in die Wohnung reingeht, dann wird es schon schwierig mit dem Verstecken.
Mhm. Oh, ja, da sind jetzt schon so viele Begriffe gefallen, die so wichtig sind. Also Teilhabe zum Beispiel und damit dann eben so, man spricht ja so von den dritten Räumen.
Genau.
Also ne, wo sind Räume, wo man beispielsweise nicht konsumieren muss, wo man sich treffen kann, wo man unter Menschen sein kann, aber nicht in einer Gastronomie sitzt oder in einem Kino, also ohne dass es Kosten erzeugt, sich aufhalten kann und Begegnungen stattfinden können. Hast du das Gefühl, dass sich da was ändert im Stadtbild?
Nee, ganz und gar nicht. Also es wird eher schlimmer auf jeden Fall mit dem Fehlen der dritten Räume. Also wie du schon sagst, selbst die Eckkneipe ist einfach vielen Menschen zu teuer geworden. Wir leben gerade in der Inflation, sehr viele Menschen rutschen in der Armut ab. Es ist super schwer und es war damals aber auch schon so. Gerade für junge Menschen gibt es sehr wenige bezahlbare Räume. Wenn ich so an unsere Zeit zurückdenke, gab es so ein Jugendhaus, das aber auch nicht sonderlich viele Angebote hatte, weil da auch Geld gekürzt wurde. Heutzutage sehen wir die Kultur- und Sozialkürzungen auch überall. Wir haben zum Beispiel damals einfach Alkohol getrunken, ganz viel Alkohol irgendwo auf einer Parkbank. Und das wird ja auch ganz oft stigmatisiert. Also man sagt ja oft armen Menschen nach, so, ja, die haben ja alle Suchtprobleme und so weiter und so fort. Jetzt mal davon ab, dass es ja auch ganz oft ein Coping sein kann, eine Betäubung von dem sehr schweren Alltag, hat das auch einfach was mit Geld zu tun. Also zum Beispiel bei uns war das so Wodka Jelzin für 7 €. Dann haben wir uns halt so eine Flasche geteilt und uns auf die Parkbank gesetzt und hatten davon ein gutes Wochenende. Dann, ja, kannst du dir vorstellen, für 3 € hat es einen guten Abend. So. Mhm. Und man musste darauf zurückgreifen, weil es einfach nichts anderes gab, außer sich halt die öffentlichen Räume zu suchen, die dann aber später auch verboten wurden. Irgendwann war überall Polizei und das war auch verboten. Also es gibt sehr, sehr, sehr wenig. Und wiederum gab es zum Beispiel gerade auch in der Kleinstadt Menschen mit viel mehr Geld, die hatten dann halt Vereine, Sportkurse, aber auch das hat viel Geld gekostet. Und auch da geht es ja nicht nur ums Geld, da gibt es ja auch um, naja, generationale Weitergabe von Interessen beispielsweise hingefahren werden. Das sind oft Kurse, die abends stattfinden beispielsweise, sich überhaupt zu trauen, sich in so Räume wie ein Verein, der teilweise seit Jahren und Jahrzehnten schon in Familien besteht, da reinzugehen. Also da geht es nicht nur ums Geld, sich so einen Verein leisten zu können. Generell Hobbys, die andere betrieben haben, die waren meistens irgendwie alle mit Geld verbunden. Deswegen, wie gesagt, für mich war halt Saufen auf der Parkbank eine Option oder später dann tatsächlich Fernsehgucken, Internet. Weil das war mehr oder weniger, bis auf diesen Anschluss, den man zahlt, kostenlos.
Mhm. Ja, und es leuchtet ja ein, dass damit einhergeht, dann, wenn ich weniger teilhabe, stattfindet, ich weniger Teil des Ganzen bin, dann geht damit ein sozialer Rückzug einher und darüber verliert man dann wieder seine sozialen Kontakte. Und das ist genau dann so der Zirkel, in dem man sich da befindet. Du hast was anderes Interessantes auch gerade noch erwähnt, nämlich die Scham. Und das ist, glaube ich, auch echt ein Riesenthema bei all dem, ne? Also, und genau, man muss ja auch nicht von der radikalen, existenzbedrohenden Armut sprechen, sondern das findet ja graduell statt. Und allein, wenn ich in einem Freundeskreis, wenn alle sagen, hey, lass uns ins Kino gehen und danach noch eine Pizza essen, und ich denke, eigentlich wird es schon bei einem von beiden eng, wie komme ich denn aus der Nummer raus? Wie gehe ich denn damit um, ohne zu sagen, ganz ehrlich, Leute, ich kann es mir nicht leisten. Ich glaube, dieses Thema wird stark unterschätzt, wie sehr das Teil unserer Gesellschaft ist und eben nicht nur bei den Menschen, die wir schon von außen zur Zuschreibung von außen als arm bezeichnen, sondern das findet auch in unseren Freundeskreisen statt. Aus deiner Erfahrung heraus, wie kommt man da raus? Müssen wir einfach generell mehr über Geld sprechen?
Finde ich schon. Also Deutschland ist ja ein Land, in dem sehr ungern drüber gesprochen wird. Also das sieht man ja schon im Arbeitskontext. Was für mich zum Beispiel eine total wichtige, auch solidarische Praxis ist, einfach über Gehälter zu sprechen oder Honorare zu sprechen. Ich finde schon, aber das ist so interessant, weil ich finde, arme Menschen reden eigentlich viel mehr über Geld als Reiche, weil diese Abwesenheit davon so viel bestimmt. Gleichzeitig ist aber, wenn es nach außen geht, sind es schon eher Reiche, die darüber sprechen. Also auch wenn wir so gucken, was verfolgen wir an Sendungen beispielsweise. Da geht es schon oft um reiche Menschen und wir schauen denen dabei zu, wie sie Geld haben, weil wir das faszinierend finden. Wenn wir die Bücherregale angucken, die Bestsellerlisten, da geht es oft um Selbstoptimierung, Geldvermehrung, wie gehe ich mit Finanzen um. Also da geht es ganz wenig um diese Geschichten. Also ich finde schon, es fehlt, dass man über Geld spricht. Aus einer Armutsposition heraus. Aber ich verstehe, warum man das nicht tut. Und wie gesagt, dieses Narrativ, jeder ist seines Glückes Schmied und im Land wie Deutschland kann es doch jeder schaffen, das hält sich so hartnäckig. Ich verstehe schon als armutsbetroffene Person, dass man sagt, nee, ich möchte mir das jetzt nicht geben. Ich möchte jetzt nicht hier öffentlich zugeben, dass ich selber schuld an meiner Situation bin. Deswegen findet dieses Gespräch, glaube ich, auch so selten statt.
Mhm. Ja, also es muss eigentlich auf eine Art drüber gesprochen werden, die nicht das Aufstiegsversprechen nährt, dem wir alle irgendwie zum Opfer fallen auf eine Art, sondern um einfach Transparenz herzustellen. Und ich glaube, es würde auch vielen Menschen helfen, in ihrem Struggle klarzukommen, sich bewusst zu machen, Es liegt gar nicht unbedingt an mir, dass ich so struggle, sondern es liegt auch an meinen Voraussetzungen, in die ich reingeboren wurde. Und vielleicht müssen andere strugglen, weil sie da in eine andere Situation hineingeboren wurden.
Voll. Ja. Aber das sind ja eben die medialen und politischen Narrative, die wir gerade haben, die sich ja hartnäckig halten. Ne? Da geht es selten darum, und das ist ja statistisch so, wenn du eine arm oder reiche Familie geboren bist, wirst du eher reich oder arm bleiben, je nachdem. Also in beide Richtungen sich zu bewegen, ist eher selten und sehr, sehr schwierig. Und wenn dann mit extrem viel Aufwand verbunden oder mit sehr viel Glück und Zufall. Wie gesagt, um wieder jetzt zum Beispiel auf aktuelle Debatten von Kanzler Merz zurückzukommen, das hält sich ja, es hält sich. Es geht die ganze Zeit um so einen kleinen Prozentsatz an Menschen, zum Beispiel an den sogenannten Totalverweigerern beim Bürgergeld und so. Wir sprechen nie über die breite Masse, über diese Millionen von Menschen, das sind ja mittlerweile Millionen Menschen und auch Kinder, die armutsgefährdet sind, die sicher nicht alle einfach nur faul sind oder schuld daran. Das ist doch klar, dass wenn so ein großer Prozentsatz in Deutschland armutsgefährdet ist, dass es ein Fehler im System sein muss und nicht beim Einzelnen. Aber ne, wie gesagt, die Diskussion, die bleibt irgendwie gleich. Also ich bin ein Kind der Agenda 2010, ich habe das in meinem Hintergrund gehört, die Nachrichten, wo Gerhard Schröder schon die gleichen Dinge erzählt hat wie Herr Merz heute. Das ändert sich einfach nicht, die Armutsquoten steigen und das heißt immer noch, es ist der Einzelne. Die sind einfach zu faul, die Assis, die sitzen einfach zu Hause, die stopfen ihre Kippen und haben einfach keinen Bock zu arbeiten.
Klassismus ist ein sehr komplexes Thema. Du hast es ja vorhin auch schon beschrieben, auch in der Situation seiend, also vermeintlich einen Aufstieg anzustreben, der einen aber als Verräterin fühlen lässt, der Community gegenüber, aus der man kommt. Es ist sehr komplex. Du sprichst ja auch sehr transparent über deine Depressionserfahrung. Gibt es für dich in deiner Erfahrung diesen Zusammenhang in deiner Geschichte zwischen Armut und Depression, wie hat sich das dir dargestellt, ab dem Zeitpunkt, wo du auch realisiert hast und damit umgehen konntest?
Ja, also total. Also ich finde auch, wer arm ist, der wird eher psychisch krank. Wer psychisch krank wird, bleibt eher arm. Ich finde, das bedingt sich extrem gegenseitig auf verschiedensten Ebenen. Wenn ich jetzt so von mir persönlich sprechen muss, dann bin ich auch überzeugt, dass die Depression zum Teil durch die Armutserfahrung ausgelöst wurde. Nicht nur, aber auch. Diese ständige Angst haben vom Morgen, diese Existenzangst, der Stress, der auch in der ganzen Familie rumschwirrt. Da geht es ja nicht nur um mich, sondern auch um meine Eltern. Nur mit dem Unterschied, dass ich mittlerweile eine Sprache für gefunden habe, die nicht. Und die haben die Sprache nur dafür nie gefunden, weil sie eben nicht konnten. Also damals zu sagen, wir können eigentlich nicht mehr. Und die konnten schon lange und jahrelang nicht mehr. Da wäre das ganze System zusammengebrochen. Also da war kein Raum für mal einen Tag Auszeit, weder für was Körperliches noch für was Psychisches. Und das hat auf jeden Fall, ich würde behaupten, alle in unserer Familie haben auf jeden Fall mit Depressionen zu kämpfen. Nur wie gesagt, dass ich die Einzige bin, die das so richtig aussprechen kann, aufgrund eben, ne, weil ich jetzt in einer Position bin, in so einem Medienjob, wo das geht, so wo ich auch mal eine Auszeit machen kann. Eben diese Existenzangst, dieser Stress, der permanent zu Hause war. dieses sich ständig verstellen müssen, Angst haben auch vor Schule, Angst zu haben vor schulischen Leistungen, dass wenn ich da abnehme, dass unsere ganze Zukunft dadurch kaputt geht. Man hat ja dieses starke Bildungsversprechen ja auch, gerade in Deutschland, wo es dann auch heißt, ja, mit Bildung kommst du auch raus aus der Situation, aus der Armut, das stimmt auch nur bedingt. Aber das dachte ich natürlich, deswegen habe ich mir einen extremen Druck gemacht. Wenn es nicht immer eine straighte Eins war, gab es extremen Stress. Da kam ganz, ganz viel zusammen. Dann, wie gesagt, diese Angst haben vor normalen jugendlichen Erfahrungen, die zu sammeln. Eben erste Freunde, erste Dating-Erfahrungen, die ich dann eher nicht gemacht habe aus Angst, dass ich mich offenbaren muss als arm. All diese Sachen, die haben auf jeden Fall dazu geführt, dass diese depressive Verstimmung, die bei mir immer schon so ein Schleier in meinem Leben war, dass die definitiv verstärkt wurde. Und dann geht's natürlich um so Sachen wie Prävention und Kuration. Also präventiv gegen psychische Erkrankungen zu arbeiten, das ist sehr schwer, wenn man wenig Tools zur Verfügung hat. Also wie gesagt, wenn da nicht mal Zeit ist, mal einfach einen Spaziergang zu machen oder sich mal irgendwie zu entspannen, wie soll man das dann abhalten? Und gleichzeitig geht's in die Behandlung. Also arme Menschen, die haben einfach erstmal ein riesen Stigma und haben noch eine größere Angst, würde ich sagen, als wir eh schon alle davor haben, uns als psychisch krank zu erkennen und uns Hilfe zu suchen, weil man da viel mehr Angst vor den Konsequenzen hat. So eben, was passiert, wenn ich mal aussetze? Was passiert, wenn dann wirklich schwarz auf weiß die Diagnose dasteht? Und eben auch wegen diesem öffentlichen Stigmata von, naja, die sind ja alle irgendwie irgendwelche Säufer, Alkis, weiß ich was. Also wenn da eine Sucht dazu kommt, ist es noch schwieriger, sich Hilfe zu suchen. Und das ist einfach auch sehr teuer, ne? Also heutzutage wissen wir, glaube ich, alle, wie schwer es ist, einen Therapieplatz zu finden als normal gesetzlich versicherte Person. Wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, dann findet man noch andere Wege. Dann kann man vielleicht einen Shortcut suchen und sich das erstmal selber bezahlen, bis man was findet. Man kann auch andere Möglichkeiten, verschiedenste Therapieformen, verschiedenste Dinge, die einem einfach gut tun, für die Psyche in Anspruch nehmen. Aber für Menschen ohne Geld, da bleibt nicht viel. Da bleibt weder Zeit, da bleibt weder der Nerv, sich Gedanken zu machen und schon gar nicht das Geld, um wirklich zu sagen, ich mache jetzt mal eine Auszeit, ich mache jetzt mal eine Woche Urlaub oder ich tue jetzt mal einfach was, was mir gut tut. Mhm.
Ja, Armut bündelt Ressourcen, die dann nicht mehr verfügbar sind für anderes, ne? Also, und du beschreibst es in dem Buch ja auch, das greift natürlich schon bei den Kindern, wo dann halt eben häufig eine Parentifizierung stattfindet. Das heißt, Kinder übernehmen Aufgaben für ihre Eltern, die sie eigentlich in dem Alter gar nicht übernehmen sollten. Einfach als Unterstützung, sei es Unterstützung bei der Arbeit, sei es schon beim Geldverdienen oder sei es, wenn das Thema Migration dazu kommt, bei den Sprachkenntnissen. Wie war das bei dir? Was würdest du sagen? Wann hat es angefangen, dass du natürlich immer im Rückblick betrachtet, eigentlich dann nicht mehr eine Kindheit so gehabt hast, wie sie für ein normales Aufwachsen sein sollte?
Eigentlich mit dem Umzug nach Deutschland. Ich würde sagen, die ersten 6 Lebensjahre, die waren noch okay. Da haben wir aber auch eine große Gemeinschaft um uns rum gehabt. Also ich möchte es gar nicht romantisieren. Man sagt ja auch immer ganz oft so, ja, arme Menschen, die haben ja sich und die haben ja so ein großes Herz und ganz viele Freunde. Ja, das hatten wir, aber das war eher ein Überlebensmechanismus und nicht das romantisch verklärte, ach wie toll, wir hatten ja uns. Aber eben dadurch, dass meine Mutter die ersten Jahre alleinerziehend mit mir in Bukarest war, war ich halt überall bei verschiedensten Freunden, Nachbarn und so weiter. Und da habe ich das Gefühl, wurde einfach viel aufgefangen von mir, also sowohl von ihr als auch von mir. Und da war irgendwie alles noch okay. Und als wir dann umgezogen sind, kam zwar mein Vater dazu, meine Brüder, meine Halbbrüder dazu. Also in sich hatten wir dann eine größere Familie. Da kam aber noch eine Krankheit hinzu. Mein Vater ist gleichzeitig an Krebs erkrankt, direkt nach dem Umzug. Das hat natürlich auch nochmal Dinge erschwert. Und klar musste ich dann nicht nur wegen der Sprachbarriere, das ist mir eben auch wichtig, dass das Buch zum Beispiel auch nicht eine Migrationsgeschichte ist, sondern eine Armutsgeschichte. Klar wegen der Sprachbarriere, aber auch generell. So arme Menschen trauen sich einfach in bestimmte Räume nicht, wissen, also ich finde es auch, deutsche Bürokratie ist so schwer, da muss man wirklich auch mit perfektem deutschen akademischem Abschluss versteht man oft Dinge nicht. Und sich da so durchzuwursteln, vor allem durch dieses ganze Gesundheitssystem, da musste ich natürlich Anteile übernehmen. Deswegen würde ich sagen, meine Kindheit hat nicht geendet, das wäre jetzt zu drastisch, aber die wurde schon eingeschränkt dann mit 6, 7 Jahren, als diese Erkrankung hinzukam, meines Vaters. Und das hat natürlich viel gemacht, ne? Also das hat eine extreme Abhängigkeit voneinander als Ergebnis von dem. Das hat natürlich so eine innere Wut, die ich bis heute in mir trage, dass ich das Gefühl habe, mir wurden Teile meiner Kindheit gestohlen. Das kann ich auch schwer loslassen. Da richtet sich die Schuld und die Wut weniger gegen meine Eltern, sondern auch eben gegen so ein System, was uns nicht aufgefangen hat damals, wo es einfach kaum Hilfen gab. Ja, also ich glaube, Parentifizierung ist schon ein Thema, was viele, viele Menschen in Armut kennen und was, glaube ich, sehr schwer loszulassen ist und was sich dann auch später in zum Beispiel eigenen romantischen Beziehungen im Erwachsenenleben sich weiter äußert und Freundschaften weiter äußert. Genau, also ich würde sagen, das ist schon einer der Hauptdinge, die mich bis heute wahrscheinlich auch belasten, dass ich mal so ein parentifiziertes Kind war.
Wann hast du denn für dich die Zusammenhänge erkannt? Wann hast du denn erkannt, alles klar, die Verhältnisse, in die ich hineingeboren wurde, die haben Auswirkungen auf meine psychische Gesundheit, die haben Auswirkungen, ja, vielleicht eben bis hin zu einem Einsamkeitsempfinden. Wann kam das in dein Leben? Wahrscheinlich einfach auch echt sehr, sehr viel später, oder?
Ja, das ist, finde ich, immer sehr schwer zu sagen. Weil ich glaube, so Verhältnisse zu verstehen, das dauert teilweise sehr lange. Also ich sage ja auch zum Beispiel im Buch, dass ich mit 4 so das erste Mal so langsam gespürt habe, dass wir arm sind. Dann irgendwie so mit 6, 7 so gecheckt habe, dass wir arm sind im Vergleich zu anderen Kindern. Mit 22 in der Uni das so richtig verinnerlicht habe. Aber so richtig verstanden, was da für ein System hintersteckt und so richtig verstanden, wie das zusammenhängt, das hat sehr lange gedauert. Also das ging auf jeden Fall irgendwie in die 20er hinein. Aber auch, weil man das nicht möchte. Man möchte irgendwie gar nicht in diese Opferrolle. Man möchte gar nicht diese Person sein. Auch wie gesagt, auch da spielen Medien wieder eine Rolle. Man sieht ja arme Menschen, wie sie so in den Medien dargestellt werden, denkt sich so, so sind wir eigentlich ja nicht. Also haben wir damit ja gar nichts zu tun. Man möchte sich irgendwie auch davon abgrenzen und zu verstehen, nee, wir sind eigentlich genau das und wir gehören zu diesen Millionen Menschen. Und da steckt ein System hinter, das hat Jahre gedauert. Also ich glaube, da war ich bestimmt in meinen 20ern und genauso mit psychischen Erkrankungen auch. Also heute weiß ich rückblickend, wenn ich so zurückgucke, wie es mir so ging, dass das auf jeden Fall schon in sehr frühen Teenagerjahren anfing. Aber es ist so schwierig, weil das ja, ne, da spielt auch die Depression einem ja auch mal so ein bisschen Tricks. Das ist ja so ein diffuses Gefühl, was sich über alles legt. Das macht es ja vergesslich, deswegen ist es auch mal schwer, Fragen nach so Realisationsmomenten zu beantworten. Weil die, glaube ich, sehr schleichend auch sind, beziehungsweise viel davon auch einfach vergessen wird oder so sehr prägnante Momente einfach gerne auch aus dem Gedächtnis verdrängt werden, damit es nicht so sehr wehtut. Deswegen, so genau kann ich dir das nicht beantworten.
Okay, was wahrscheinlich eher zu identifizieren ist, ist der Punkt, wo du beschlossen hast, du willst dich dieses Themas annehmen und du willst das mehr kommunizieren. Mhm. Also wahrscheinlich dann halt eben auch nach der Wahl deines beruflichen Weges.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch da, ne, ich hätte mir auch nie ausmalen können, dass ich jemals so einen Job mache. Meine Eltern haben zwar zu mir mal gesagt, eben Bildung ist super wichtig, mach auf jeden Fall einen Job, wo du die Hände nicht bei schmutzig machen musst. Das war immer so der Satz, weil mein Vater war Maler, der kam wirklich immer mit sehr schmutzigen Händen nach Hause, meine Mutter Reinigungskraft, die eben auch. Also da war erstmal dieser Druck da, aber trotzdem sich vorzustellen, sowas selber zu machen, das war für mich undenkbar. Und es hängt natürlich auch wieder mit dem Schulsystem zusammen, wie dann eine einzelne Person so ein kaputtes System total erhalten kann, aber ein oder auch mehrere gute Personen, also gute Lehrer und Lehrerinnen, das nicht unbedingt aushebeln können, weil es in sich schon kaputt ist. Und dementsprechend habe ich lange nicht an mich geglaubt. Ich weiß auch, der Bildungsweg ist super schwer für Menschen wie mich. Also da wird ja auch gesiebt und gesiebt, ne? Also auf das Gymnasium zu kommen, Bachelor zu machen, Master, sogar ein Doktor, da wird ja immer mehr ausgesiebt. Und beim Doktor sind so gut wie gar keine Kinder aus ärmlichen Verhältnissen oder aus Arbeiterfamilien mehr. Und dementsprechend war das lange gar nicht denkbar und zwar auch lange nicht denkbar, dass Menschen sich für solche Geschichten interessieren. Ich würde sagen, das war wirklich erst so in den letzten 3, 4 Jahren, seit ich mich so in diesem Job verfestigt habe und merke, oh doch, und Menschen interessieren sich doch für diese Geschichten. Vorher habe ich mich, wie gesagt, ne, also so ein Selbstwert, der fehlt, der geht nicht weg. Also Armut bleibt an einem so kleben. Diese Erfahrung, die verinnerlicht sich so stark. Ich dachte wirklich bis vor kurzem, das juckt keinen, weil es hat früher keinen gejuckt. Genau, aber so in den letzten Jahren habe ich gemerkt, doch, das ist schon so. Und eben weil ich weiß, es haben nicht viele Menschen diese Möglichkeit, darüber überhaupt zu sprechen, weil ihnen nicht zugehört wird, muss ich das auf jeden Fall nutzen und habe dann eben angefangen, darüber zu schreiben.
Und du schreibst auch und sprichst auch über unsichtbare Grenzen. Magst du mal sagen, was du damit meinst, was du damit beschreibst?
Also wenn du, wenn wir gerade die gleichen unsichtbaren Grenzen meinen, dann beziehst du dich wahrscheinlich auf so, ja, ne, eher innerliche Grenzen, die man sich selber setzt oder die Außenwelt einem setzt. Also ja, wie eigentlich schon gerade gesagt, ne, also es geht nicht unbedingt nur um, dass irgendwann das Geld fehlt für Dinge oder dass es einfach schwer ist, in bestimmte Dinge reinzukommen, sondern dass man die sich automatisch auch selber setzt, weil man eben nicht gewohnt ist, in bestimmte Räumlichkeiten zu gehen, weil man Angst hat, wie man sich benimmt. Also beispielsweise Theaterbesuch, finde ich, ist immer so ein gutes Beispiel für diese unsichtbaren Grenzen. Es ist nicht nur das Ticket für vielleicht auch manchmal nur 10 Euro, manchmal ist es auch günstiger, ins Theater zu kommen. Da geht es um so viel mehr, da geht es um, wie komme ich da überhaupt hin? ÖPNV, Auto, wie komme ich hin? Wie gebe ich mich da? Wie spreche ich da? Habe ich Angst davor, irgendwie aufzufliegen durch blöde Fragen? Wie sitze ich da? Wann darf ich klatschen? Wie zieht man sich an? Habe ich überhaupt Kleidung, die ich anziehen kann? Kann ich mir noch einen Wein leisten oder fliege ich dann eben auf, dass ich eigentlich hier nicht hingehöre? Also es geht nicht nur ums Monetäre, es geht um den eigenen Selbstwert, den Armut einem nimmt. Es geht einem um die Selbstverständlichkeit vor allem von Räumen, die man oft nicht hat. Die Selbstverständlichkeit, bestimmte Worte sich anzueignen, bestimmte Kleidung sich anzueignen, immer das Gefühl zu haben, man legt nur ein Schauspiel da, ein Cosplay da. Das meine ich mit den unsichtbaren Grenzen.
Ja, total nachvollziehbar. Sowas wie Verhaltenskodex und so ist auf jeden Fall auch echt ein Riesending. Und je elitärer die Kreise werden, in die man da vielleicht irgendwie auch mal reinschauen mag, umso größer wird ja diese Hürde. Und elitäre Kreise sind elitär, weil sie mit Geld zusammenhängen in der Regel. Ja. Mir hat mal jemand, wo es in einer anderen Folge hier in dem Podcast, wo es auch um Armut ging, gesagt, man verliert dann auch irgendwann die Fähigkeit, sich etwas zuzutrauen. Und man verliert die Fähigkeit, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, weil es das ja nicht gibt im Umfeld. Würdest du sagen, dass das sichtbar machen, dass das ein wichtiger Schritt ist bei all dem? Also müssen wir Lebensrealitäten sichtbarer machen, damit Menschen sehen, also und zwar in alle Richtungen, aus allen Perspektiven, dass das existiert?
Ja, total. Also wie gesagt, wenn sowas sichtbar gemacht wird, dann immer meist entweder voyeuristisch, von oben herab, oft in so einer Transaktion, ihr armen Leute, gibt uns jetzt Entertainment und dafür kriegt ihr eine Gegenleistung. Wir kennen ja alle diese Sendung Einsatz in 4 Wänden und irgendwelche Finanzschuldensendungen und so. Also da ist immer so eine Transaktion gegeben und es kommt wenig von den Menschen selber heraus. Also dass sie das einfach wollen und sich selber zeigen, so wie sie sich zeigen wollen. Ich glaube schon, dass Sichtbarkeit da wichtig ist, weil eben es gibt einmal diese Seite und dann gibt es eben so diese super statistische, abstrakte Seite. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir in politische Talkshows gucken, da sitzen ganz oft Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das ist auch super wichtig, dass es die gibt. Aber das ist so abstrakt. Also ne, es gibt ja die Armutsbemessungsgrenze, es gibt verschiedenste Zahlen, Armut zu bemessen. Ich habe das Gefühl, es wird so abstrahiert und dadurch wird ganz unklar gemacht, dass es um reale Menschen geht, dass es um Menschen geht, die während wir jetzt hier sitzen, gerade nicht wissen, wie sie ihr Kind am nächsten Tag ernähren sollen. Dass es jetzt in dieser Sekunde ein Kind gibt, was hungrig in der Schule sitzt und sich deshalb nicht konzentrieren kann. Und es macht's so ungreifbar. Das klingt halt so wie, naja, ist halt so. Das ist halt eine Zahl. Und deswegen finde ich es total wichtig, diese Geschichten zu erzählen. Und ich finde es auch total wichtig, eben Menschen, ne, denen halt so dieser Selbstwert fehlt, wie mir, die so aufgewachsen sind, denen so ein bisschen das Gefühl zu geben, gesehen zu werden und verstanden zu werden. Mir geht es aber auch tatsächlich um Menschen, denen es gar nicht so schlecht geht oder auch zum Beispiel um so eine sogenannte Mittelschicht. Dass die beispielsweise auch verstehen, dass Menschen, also warum sie überhaupt arm werden und bleiben, aber auch, dass sie eigentlich viel näher dran sind, arm zu werden, als reich zu werden. Das ist ja auch dieses ständige Glauben, ne, in dem wir leben, was diese Gesellschaft, glaube ich, so ein bisschen zusammenhält und diese Arbeitskultur, die wir haben, diese Hoffnung nach, naja, wir streben ja nach mehr. Dabei sind wir eigentlich so eher nah dran, alle abzurutschen finanziell. Das ist eine falsche Entscheidung, eine falsche Beziehung, eine Erkrankung, eigentlich uns alle in die Armut stürzen kann und viel, viel näher stürzen kann, als dass wir jetzt im Lotto gewinnen oder wahrscheinlicher ist, dass wir jetzt die krasse Beförderung bekommen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, diese Geschichten zu erzählen, um die Solidarität und das Mitgefühl dieser Menschen und vor allem das Verständnis auf unsere Seite zu ziehen, dass das verstanden wird, dass es so ein gemeinsamer Kampf irgendwie gegen Armut und dieser kleine Prozentsatz an wirklich superreichen Menschen, die das vielleicht verhindern wollen, der ist viel, viel, viel kleiner und eigentlich sollten wir uns nicht zu dem zugehörig fühlen, sondern zu diesen Millionen armen Menschen in diesem Land.
Was könnte oder was sollte sich denn gesellschaftlich ändern? Also wenn diese Geschichten mehr erzählt werden, ein anderes Bewusstsein vielleicht einsickert in eine Gesellschaft, was kann danach passieren, um die Dinge aufzubrechen?
Mhm. Ja, also wie gesagt, erstmal ist Verständnis, glaube ich, der erste Schritt. Ich finde, das sind aber eher einfach politische Forderungen und auch politische Ideen, die erzähle ich jetzt nicht als erste, die gibt es seit Jahren und Jahrzehnten und die lassen mich dann auch denken, dass Armut irgendwie gewollt ist, weil es gibt diese verschiedenen Möglichkeiten. Es gab beispielsweise das Deutschlandticket, das hat gut funktioniert, wurde wieder abgeschafft. Es gab den Kulturpass in Berlin, hat gut funktioniert, wurde wieder abgeschafft. Es gibt Sanktionierungen von Menschen, die sich ÖPNV-Tickets nicht leisten können, die sogar im Gefängnis dafür landen. Das ist für mich unglaublich, wie so ein Menschenrecht, wie Bewegung von A nach B kommen, einfach sanktioniert wird hierzulande. Generell, weil wir gerade den Kulturpass angesprochen haben, für mich ist Kultur auch Menschenrecht. Das Menschenwürde wird für die Menschen erschwert. Es gibt ganz wenige kostenlose Angebote und wenn, wie gesagt, unsichtbare Hürden, ist es da auch schwer, irgendwie ranzukommen, überhaupt die Info zu haben, wo diese Dinge stattfinden. Es gibt seit Jahren die Forderung von einer Kindergrundsicherung. Es gibt Forderungen nach Mietendeckeln verschiedenster Art. Es gibt die Forderungen nach Besteuerung extrem reicher Menschen, nach Menschen, die sehr viel Geld erben, wirklich in Dimensionen, die wir uns alle gar nicht vorstellen können. Also es gibt so, so viele Ideen und Ansätze und Konzepte und ich habe das Gefühl, die werden aber gerade alle nicht umgesetzt. Wie gesagt, gerade ist die Rede von Kürzungen, von Bürgergeldreformen, von wir müssen mehr sparen, wir müssen mehr arbeiten. Und das entspricht einfach nicht der Realität der meisten Menschen, entspricht vor allem nicht dieser Vielfalt an Lösungsvorschlägen, die permanent ignoriert werden. Und deswegen, ja, gesellschaftlich ist meine Forderung, so laut zu werden dagegen und einfach zu verstehen, wir können alle von Armut betroffen sein, auch wenn wir es gerade nicht sind. Und deshalb jetzt schon die Weichen zu stellen dafür, dass es passieren könnte und zu sagen, wir wollen, dass in einem Land wie Deutschland Menschen ein okayes Leben führen. Das ist keine radikale Forderung, dass Leute die Basics des Alltags, ein Dach über den Kopf, Essen, von A nach B zu kommen und ein bisschen Würde im Sinne von Zugehörigkeit, Kultur, soziales Leben, das sind wirklich die absoluten Basics und die sollten wir doch jedem gönnen können in so einem reichen Land wie Deutschland.
Umso erstaunlicher ist es ja eigentlich, dass wenn wir in diesen Strukturen leben, von denen nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung profitiert und ein sehr viel größerer Anteil der Gesellschaft davon nicht profitiert, sondern die Leidtragenden sind, umso erstaunlicher ist es ja dann, dass wir nicht jeden zweiten Tag auf der Straße stehen und dass so gewählt wird, wie gewählt wird, oder? Also wir sehen immer mehr Zuwachs an den bei den Extremisten. Kannst du dir da einen Reim drauf machen?
Ja, also erstmal zu dem, dass wir nicht protestieren und ich will dagegen tun. Naja, also das hängt ja auch damit zusammen mit wirklich dieser Arbeitskultur, die wir haben. Ich verstehe, dass man, wenn man 2-3 Jobs ackert oder wirklich seinen 9-to-5 macht und komplett erschöpft ist, dass man dann echt keinen Bock mehr hat, politisch zu partizipieren. Bei uns war das ja auch so. Meine Eltern kamen später abends von der Arbeit nach Hause. Dann haben wir zwar irgendeine politische Talkshow im Hintergrund laufen lassen und wir haben uns darüber aufgeregt und es war so ein bisschen ihre mentale Hygiene, sich auch darüber aufzuregen, aber da war einfach weder Zeit noch Energie noch Hoffnung, um sich irgendwie politisch einzubringen. Und ich verstehe auch, dass diese Resignation da ist, weil, wie gerade schon aufgezählt, es gibt Ideen, es gibt Vorschläge, es gibt Lösungen, werden permanent ignoriert. Da verstehe ich total, dass man resigniert und ist und denkt, man kann ja eh nichts machen gegen die da oben. Also ich verstehe dieses Gefühl komplett, diese Hoffnungslosigkeit. Und natürlich verstehe ich dann leider auch, warum Rechts so einen Zuwachs hat, weil die schreien natürlich am lautesten, die betreiben extremen Populismus, die greifen diese Menschen genau bei diesen Ängsten, aber haben halt die absolut falschen Sündenböcke dafür. Die Sündenböcke sind nicht irgendwelche Menschen mit Migrationsgeschichte, geflüchtete Menschen, die Schwächsten dieser Gesellschaft. Und wie gesagt, arme Menschen lieben es auch, auf Arme herabzublicken, weil uns das permanent gesagt wird und weil wir uns sogar von den noch Ärmeren immer abgrenzen wollen, weil diese Stigmata draufliegen, dass die alle einfach faul werden, wie auch immer. Und das ist es ja eben nicht. Die allermeisten Menschen, die beispielsweise Bürgergeld beziehen, bis auf dieser Mini-Prozentsatz, auf den sich immer festgelegt wird, die wollen arbeiten, die können aus irgendeinem Grund nicht, die sind krank, finden gerade nichts, wohnen im ländlichen Raum, wo es nichts gibt. Es gibt so viele verschiedene Gründe dafür. Und man möchte sich immer von diesen kleinen Extremen, die es immer gibt, abgrenzen. Und deswegen hat man die auch als Gruppe dagegen. Und eben, man sucht sich dann immer irgendeinen Sündenbock und den wird man natürlich immer finden. Und der Sündenbock, der ist gewählt. Der Sündenbock sitzt im Parlament. Und ich finde, da sollte man eigentlich hingucken. Und deswegen finde ich es umso schwieriger, dass dann die etablierten Parteien sich beschweren über rechts und dass die AfD so viel Zuwachs gewinnt, während sie aber einfach gar nicht drauf gucken, dass diese Forderungen nach Gerechtigkeit, nach finanzieller Gleichheit permanent gestellt werden und denen einfach nicht nachgegangen wird. Da muss man sich dann nicht wundern, warum Menschen rechts wählen. Ich finde, es ist die falsche Übersetzung davon. Ich finde, das ist absolut ein Denkfehler und ein Trugschluss, zu denken, dass die einem irgendwas bringen. Also wenn man mal genau hinguckt, wird die AfD auf jeden Fall nicht für mehr Geld bei armen Menschen sorgen. Aber ich verstehe, woher das kommt, leider.
Ich weiß nicht, ob dir das zu privat ist, aber ich stelle die Frage trotzdem mit den Erkenntnissen, die du hast, mit den Einsichten, mit dem, was du dir an Wissen angeeignet hast. Was macht denn das mit eurem Familiengefüge, wenn du das so reinträgst? Und was ich denke, so an deine Eltern, die in dieses Land gekommen sind, die einfach gemacht haben, die gestruggelt haben, die, wie wir es vorhin hatten, einfach auch keine Ressourcen hatten, den Blick dahin zu wenden, sich zu informieren und so. Jetzt macht ihre Tochter das und kann ihnen das wieder in ihr Leben hineintragen. Was passiert denn da so zwischen euch?
Ja, also, na, wie gesagt, ich musste ja mit ihnen natürlich viel sprechen zum Buch und sind verschiedene Gefühle. Zum einen war natürlich da wieder viel Scham, gleichzeitig viele Gespräche, die wir eben nie geführt haben, weil, wie gesagt, wir beide irgendwie überleben mussten, beide Seiten, und es deshalb nicht getan haben. Aber natürlich hat das auch zu viel mehr Verständnis füreinander geführt. Also diese ganzen Gespräche zum Buch zu führen, offen darüber sprechen zu können, auch zu verstehen, wie sie sich eigentlich schämen, dass sie eben dieses Versprechen, und da kommt schon wieder Migration ins Spiel, aber das ist ein Versprechen, das macht ja jedes Elternteil seinem Kind, dass man es in ein gutes Leben reingebären möchte. Und da kam natürlich nochmal dieses Versprechen von einem Deutschland, was gewappnet ist auch für dieses Versprechen mit auf, dass sie das nicht einlösen konnten, was für eine Schuld sie eigentlich mit sich tragen. Und bei mir wiederum, was für eine Schuld ich heute mit mir trage, dass ich mich beispielsweise geschämt habe für sie. Ich habe mich ganz lange für ihre Berufe geschämt. Eben auch wieder im Vergleich mit den anderen Schulkindern, dass meine Eltern keine Ärzte, Anwälte, Lehrer oder was auch immer sind. Ich fand's aber gut. Also klar, es ist sehr, sehr gruselig, diese Geschichten nach außen zu tragen, gerade für Menschen, meine Eltern, die einfach private Leute sind, die jetzt nicht in den Medien arbeiten. Aber insgesamt finde ich, ist es gut. Ich glaube, es ist auch für sie sehr stärkend, dass diese Geschichten mal gehört werden, dass eben nicht über sie gedacht wird, ja, die wollten einfach nicht anders oder die waren einfach zu faul, die waren alles andere als faul. Und das sind, wie gesagt, die wenigsten Menschen, die in ihren 2, 3 Jobs arbeiten. Es ist einfach unmöglich, sein Geld so zu vermehren mit diesen ganzen Kleinstjobs. Aber ja. Insgesamt war das, glaube ich, für sie schon ein sehr bestärkender Moment und für uns als Familie, der zu sehr viel Verständnis geführt hat.
Cool. Total gut zu hören. Also es könnte ja auch sein, dass so das Schamgefühl überwiegt oder so und es da halt eher eine Abwehr gibt oder so. Aber schön zu hören, dass ihr einen guten Austausch habt. Und auch ein Beispiel, wie schnell halt Entwicklungen stattfinden können von einer Generation zur anderen. Und damit meine ich gar nicht das Aufstiegsversprechen oder sowas, sondern eine Bewusstwerdung, ein Umgang damit, sich selber konfrontieren mit Themen und zu gucken, was mache ich denn daraus und wie trage ich halt meine Geschichte nach draußen, damit Menschen sehen, nee, so einfach ist das nicht, wie Zuschreibungen oft stattfinden. So, mir auch immer unbegreiflich, wie man denken könnte, alle Menschen, um nochmal beim Thema Migration zu bleiben, alle Menschen kommen hierher und würden nicht irgendwie halt auch ein Interesse mitbringen daran, eben sich hier ein anderes Leben aufzubauen. Das ist ja eine Wahnsinnsenergie, die man eigentlich aufgreifen und umarmen könnte. Stattdessen wird es oft weggestoßen. Gibt es im öffentlichen Diskurs, gibt es trotzdem irgendetwas aktuell, was dir irgendwie auch Hoffnung gibt, wo du sagst, so hey, da tut sich was, wir sind auf einem echt okayen Weg, oder wie ist da so dein Blick drauf?
Ja, also ich finde schon, dass es immer, aber auch schon als Gegenrede, viele linke Positionen gab und die gibt es auch weiterhin. Also ich möchte jetzt ungern irgendwie bestimmte Parteien oder bestimmte politische Personen loben, weil es ist deren Job. Aber ich finde schon, da gibt's schon Gegenrede. Es gibt natürlich einzelne Initiativen, die seit Jahren da sehr engagiert sind, die auch viel Gehör bekommen. Beispielsweise Sanktionsfrei ist genauso eine Organisation, die sich eben für Menschen, die sanktioniert werden, beispielsweise wegen nicht bezahlter ÖPNV-Tickets, die sich einsetzen.
Ja, hatten wir auch schon zu Gast hier.
Ah ja, Helena Steinhaus.
Ja, genau.
Deren Arbeit finde ich super und finde super, dass sie Sichtbarkeit bekommt. Ich finde auch jetzt gerade, ich meine, Literaturbubble ist jetzt für mich natürlich was ganz Neues, da bin ich jetzt erst seit einer Woche quasi Teil von. Aber auch da werden solche Geschichten immer sichtbarer. Also beispielsweise Menschen wie ein Tassim Durgun oder eine Parshad Ismaili, die auch von ihren Geschichten erzählen, wo ganz viel Armut bestimmt war und die jetzt aber in den Bestsellerlisten beispielsweise sind. Das freut mich schon, wenn ich im Buchladen gehe und sehe, die sind da so zwischen diesen ganzen Finanzratgebern und Lebensverbesserungs-, Selbstoptimierungsbüchern. Also da tut sich, glaube ich, schon was. Ich glaube auch, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, um über Klassengeschichten zu sprechen, um über persönliche Armutserfahrungen zu sprechen. Ja, doch, ich habe schon das Gefühl, es gibt vereinzelt hier und da kleine Hoffnungsmomente. Ich glaube, anders wird man das ja auch gar nicht aushalten.
Ja, total, total. Verzweiflung und Resignation ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Und ich habe ja das große Glück, hier in dem Podcast immer wieder mit Leuten zu sprechen, die genau eben nicht verzagen und verzweifeln und resignieren, sondern daraus eine Kraft schöpfen und sagen, naja, dann muss ich mich halt kümmern und dann muss ich das Thema an die Öffentlichkeit bringen, dann muss ich halt einen Verein gründen, dann muss ich halt Sanktionen und so weiter. So, das gibt mir dann wiederum eine Menge Kraft auf jeden Fall.
Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt so viele Menschen, die sich in verschiedensten Bereichen millionenfach ehrenamtlich engagieren. Menschen, die bei der Tafel mithelfen. Also es ist nicht allen Menschen egal, dass es Armut in Deutschland gibt, ganz und gar nicht. Also sowohl arme Menschen, die sich engagieren, als auch eben Menschen, die sehr viel mehr Geld zur Verfügung haben. Das gibt schon und das darf man natürlich nicht vergessen. Meine Wut richtet sich halt vor allem gegenüber politischen Entscheidern, nicht gegenüber der Zivilbevölkerung. Und da gibt es wirklich auch in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Menschen, die trotz eigener Probleme nach links und rechts schauen. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, total, absolut. Auch eine Sabine Werth von der Berliner Tafel war schon hier.
Zum Beispiel.
Und dennoch stellt sich, also ich will das überhaupt nicht relativieren oder so. Ich liebe es, dass es all diese Menschen gibt und ich glaube, das sind wirklich die Engagierten. Das sind die, die auch wirklich unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und dennoch habe ich da manchmal dann so das Gefühl, so ja, aber eigentlich geht es echt um die politischen Entscheidungen.
Ja,
und
ja,
die machen,
ja.
Da machen
Friedrich
Leute.
Friedrich Merz müsste halt, mal bei der Tafel aushelfen, zum Beispiel.
Da machen Leute eine Arbeit, die nicht nötig wäre, wenn wir andere politische
Total.
Entscheidungen hätten. So. Miriam, ich habe gehört, dass du so ein kleines Interesse an Musik mitbringst. wir haben ja die Kopfsalat-Playlist, die Kopfsalat-Songs bei Spotify. Magst du einen Song, der dir besonders am Herzen liegt, der dir was bedeutet, auf diese Playlist mit draufpacken?
Ich habe einen thematisch passenden Song mitgebracht.
Das ist super.
Ja, wie man wahrscheinlich weiß, bin ich ja großer Haftbefehl-Fan und ich habe den Song Depression im Ghetto mitgebracht, weil da geht es sowohl um Armut als auch psychische Erkrankungen, alles zusammengefasst.
Ja, sehr gut. Wir könnten jetzt nochmal eine Stunde über die Haftbefehl-Doku reden, aber das machen wir jetzt nicht. Ja, sehr gut, sehr, sehr passend, super, vielen Dank dafür. Ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt, welchen Song packe ich drauf, weil ich darf auch bei jeder Folge einen Song draufpacken. Ich habe dabei festgestellt, dass KIZ echt viele Titel haben über Geld.
Geldessen.
Geldessen. Ich mache Geld wie ein Magnet.
Ja.
Das ist mir dann nochmal aufgefallen. So, da habe ich so ein bisschen den Blick zurück, ob ich irgendwas Altes mache. Ich habe mich jetzt für was in der Mitte entschieden. Lance Butters hat auch den Titel Geld und der natürlich auf eine auch sehr ironische Art und Weise sich mit dem gesellschaftlichen Fokus auf Geld beschäftigt. Ja, insofern haben wir doch da ein nettes Paket.
Ja.
Miriam, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Danke für den Einblick in dein Leben, in die Offenheit. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Interesse geweckt an dem Buch. Und uns bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Tschüss. Und hier noch ein Hinweis zum Vormerken. Vom 22. bis 28. Juni 2026 findet die Aktionswoche Gemeinsam aus der Einsamkeit statt. Dabei sind alle herzlich eingeladen, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen. Und das Ziel ist es, zum Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und anderen Angebote zum gemeinsamen Austausch und zur Begegnung zu zeigen. Weitere Informationen findet ihr auf kompetenznetz-einsamkeit.de/Aktionswoche. Den Link zur Website sowie zum Newsletter findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Diese Staffel wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.